Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Literatur.
Früher zum Beispiel, wenn man ein Buch abgeschlossen hat, irgendwie, dann war quasi auch die Wohnung damit fertig. Ja? Also die war abgewohnt. Überall hingen noch die Sätze von dem alten Buch rum irgendwie und man ist durch die Räume gegangen und konnte sich gar nicht von dem alten Buch verabschieden, weil das war einfach präsent.
Meine erste Wohnung in Berlin, die habe ich blind angemietet. Das war eine Untermiete, die ich von London aus angemietet hatte. Ich hatte keine Lust, mir hier eine Wohnung zu suchen und bekam diese Wohnung empfohlen über eine Freundin, die sagte, meine Schwester sei da ausgezogen und da sei jetzt ein Zimmer frei und du hättest da eben nur eine Mitbewohnerin und sehr viel Platz, 100 Quadratmeter, drei Zimmer, Pasteurstraße für insgesamt 1000 Mark damals. Und das erschien mir alles von London aus total super. Da habe ich gesagt, das mache ich auf jeden Fall.
Ich fand das dann schon auch romantisch und ich war ja auch jung und dann eben immer die Kohlen aus dem Keller zu holen. Es war aber auch damals schon mühsam und ich erinnere mich auch an Winter, wo es eigentlich nicht mehr witzig war und wo auch die Leitungen eingefroren sind und wo ich eben mit Socken und Mütze ins Bett bin.
Das Haus selbst war auch eine Ruine. Von außen bröckelte der Putz ab, die ganzen Balkone waren mit Netzen abgehängt, die Haustür hing schief in den Angeln, aber die Wohnung selber war okay. Es gab keinen Kohleofen, wir hatten sogar Mahdöfen und es gab ein eingebautes Badezimmer, was von irgendeinem Vormieter eingebaut worden sein muss. Das einzig Unangenehme war, dass es keine Klotür gab.
Große Geschichte, eben Krieg und verschiedene Systeme und das alles auch sichtbar und spürbar, das fand ich aufregend.
Überhaupt das Gefühl zu haben, man lebt eben nicht in den 90er Jahren, sondern in irgendeiner Zeitblase oder so, die so völlig unabhängig ist von der Welt, in der wir leben.
Es war nicht nur toll, sondern es war aber dadurch auch möglich, da mit sehr wenig Geld zu leben und deshalb das zu machen, was ich machen wollte, nämlich Sachen, die erstmal kein Geld gegeben haben.
Vor gut zwei Monaten hatte die neue Hausverwaltung einen Statiker in ihre Wohnung kommen lassen, der die Absenkung des Küchen- und Badezimmerbodens bestätigte. Wäre die Wohnung ebenerdig, hätte sie diese Absenkung, die sie zuvor in einem förmlichen Brief bemängelt hatten, nur wenig befremdet. Aber sie lebten mit zwei Kindern in der obersten Etage eines vierstöckigen Mietshauses.
So beginnt Jan-Peter Bremers Roman »Der amerikanische Investor«. Er ist 2011 erschienen und machte seinen Autor schlagartig berühmt. Denn Jan-Peter Bremer, der seit den 80er Jahren in West-Berlin lebt, hatte ein Thema aufgegriffen, das viele Leser elektrisierte. Er schrieb über die existenzbedrohende Situation auf dem Berliner Mietmarkt. Ein Investor hat das Haus des Ich-Erzählers gekauft. Er will dort erst sanieren, dann zu einem vielfach höheren Preis neu vermieten. Eine Katastrophe für den Familienvater. Er beschließt deshalb, dem amerikanischen Investor einen flammenden Brief zu schreiben. Die drohende Obdachlosigkeit wird darin surrealistisch verfremdet. Der furiose Ich-Erzähler fantasiert gegen seine Ohnmacht an und gewinnt damit Distanz zu seinem Leben. Schreiben als Entlastung. Weil Jan-Peter Bremer das Thema Wohnen früh für die Literatur fruchtbar gemacht hat, gilt er manchen heute als Gottfaser der Gentrifizierungsliteratur.
Nee, das hätte ich mir nicht träumen lassen. Ehrlich gesagt habe ich diesen Gentrifizierungsroman geschrieben und dann wurde der als Gentrifizierungsroman bezeichnet. Und dann habe ich erst mal gegoogelt, was Gentrifizierung eigentlich ist.
Um 2010 herum war der Begriff jedenfalls in aller Munde. Er stand für die Verdrängung angestammter Milieus durch eine verfehlte Mietpreispolitik. Der Berliner Bankenskandal wenige Jahre zuvor hatte zum massenhaften Verkauf von landeseigenen Wohnungen geführt. Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaften wurden privatisiert, Bauland verhökert. Berlin, das hatte sein Bürgermeister ja nicht ohne Stolz erklärt, war arm, aber sexy. Aber was sexy ist, wird früher oder später auch begehrt. Und zwar von vielen. Ein paar Jahre sollte es noch dauern, dann erwachte der Berliner Immobilienmarkt aus seinem Dornröschenschlaf. Internationale Immobiliengesellschaften gingen in großem Stil auf Einkaufstour. Die Mieten in Berlin stiegen in den letzten Jahren um bis zu 90%. Für Künstler und Literaten mit magerem Einkommen kam das in vielen Fällen einer Katastrophe gleich. Denn niedrige Mieten geben den Künstlern die Freiheit, an Werken zu arbeiten, die nicht sofort und vielleicht nie rentabel sind. Preiswertes Wohnen, die wichtigste Ressource des kreativen und wichtigstes Markenzeichen des wiedervereinigten Berlin, wurde zur Rarität.
Ich habe noch nie so ein Heimatgefühl in meinem Leben entwickeln können oder noch nie wirklich gehabt. Aber als unsere Situation oder unsere Wohnsituation hier auf einmal bedroht war, da entwickelt man auf einmal sowas wie ein Heimatgefühl und geht dann auch auf einmal ein bisschen wehmütig über die Straße und guckt, aha, wo bin ich hier eigentlich? Was gefällt mir hier dran? Und man findet auf einmal ganz viel, was einem gefällt. Und man versteht auf einmal, warum man hier wohnt und wie gut es einem hier geht und was man daran hat und wie schön das Verhältnis zu den Nachbarn ist und keine Ahnung was. Und auf einmal ist das alles, bröselt so dahin.
Mit müden und lustlosen Schritten war er nach Hause zurückgekehrt und hatte den ganzen Tag apathisch im Sessel gesessen. Die Kinder stritten vor ihm, wer zuerst das Wort führen dürfe, um ihm irgendwelche Begebenheiten aus der Schule zu erzählen. Aber weder blickte er zu ihnen auf, noch hörte er auf das, was sie sagten. Würden sie die Wohnung wirklich räumen müssen? Sie konnten sich doch derzeit in dieser Gegend gar keine andere Wohnung leisten. Oder doch, irgendwo in Souterrain? Die Kinder dünn und blass und immer hüstelnd? Die Frau verhärmt am rostigen Herd und er mit geröteten Augen vor einem von der Feuchte bereits vermoderten Blatt, von dem er den Kopf nur hob, wenn die Schritte der Schönen und Reichen zu ihm hinabhalten, die vor seinem Fenster ihre neuesten Erfolge in perlenbesetzte Handys brüllten und selbst dann nicht zu ihm hinuntersahen, wenn er ihnen ein unverfrorenes Lächeln auf den blutleeren Lippen mit seiner billigen Taschenlampe in den Schritt leuchtete?
Es gibt kein Recht auf Wohnen im Innenstadtbezirk. In Paris können das nur noch reiche Russen. Und Marzahn ist beispielsweise ja auch völlig in Ordnung. Die Grundrisse in den Plattenbauwohnungen sind für Familien sogar vorteilhafter als die im Altbau. Überhaupt sind Plattenbauwohnungen schon längst wieder in. Man kann sie wunderbar ausstatten mit 70er-Jahre-Deko.
Der Preis der Leipziger Buchmesse ging im März 2019 an eine Berliner Autorin, die die Verteilungskämpfe im ehemaligen WG- und heutigen Baugruppenmilieu des Prenzlauer Bergs zu einer literarischen Suada verarbeitete. Die Heldin und Mutter von 4 Kindern sitzt in der Speisekammer einer Altbauwohnung, in der sie zur Untermiete wohnt. Sie brütet vor sich hin. Gerade ist ihr gekündigt worden, von den engsten Freunden, aus Wut, weil Resi, so heißt die Erzählerin dieser bitterbösen Erzählung, in einem Zeitungsartikel über sie gelästert hat. Unter anderem darüber, wie die leidenschaftlichsten Vertreter linksliberaler Sozialgesinnung plötzlich ziemlich rücksichtslos nur noch eines versuchen, ihre Schäfchen ins Trockene zu bringen. Das Sprichwort greift der Titel von Anke Stellings Roman auf, Schäfchen im Trockenen.
Das Haus, in dem Friederike und Ingmar und alle meine alten Freunde seit 4 Jahren wohnen, hat eine 1 Meter dicke Betonplatte als Fundament und keinen Keller. Den brauche es nicht, hat Ulf gesagt. Den könne man sich sparen. Kartoffeln würden ohnehin nicht mehr gelagert und vor dem nächsten Krieg würde so ein Keller auch nicht schützen. Stattdessen volllaufen bei Starkregen. Die Zimmer haben maßgefertigte Einbauschränke, damit man sein Zeug auch oben in der Wohnung verstauen kann. Außerdem ist es überholt, alles selbst zu besitzen. Teilen ist Trend. Friederike und Vera haben ausgemistet, bevor sie umgezogen sind. Wenn sie eine Bohrmaschine brauchen, dann leihen sie sich eine. Und zu klein gewordene Kinderklamotten kommen direkt zu den Syrern. Ich wäre auch gern so.
Während sich Jan-Peter Bremers Erzähler in eine feuchte Souterrain-Wohnung hineinfantasiert, wandert Resi per Kopfkino in die Plattenbausiedlung jenseits des S-Bahn-Rings aus. Nach Berlin-Marzahn. Dorthin, wo die armen Leute wohnen. Weil Resi aus Mangel an Kapital nicht Mitglied der Baugruppe ihrer Freunde geworden ist. Aus der alten Freiheit, problemlos eine Mietwohnung zu finden, wird in Berlin plötzlich Verdrängung ohne freie Wahl. Und weil Vorurteile die schönsten Blüten treiben, erblüht Resis Fantasie angesichts der fremden Welt an der Peripherie.
Wegen ihres Mangels an Bildung sind die einfachen Leute nämlich dumm und deshalb so gefährlich. Haben überhaupt keine Vorstellung davon, was sie anrichten und ihre Impulse nicht unter Kontrolle. Sie sind wie wilde Tiere. Bist du mal nachmittags um 5 mit der Straßenbahn Richtung Arnsfelde gefahren? Übergewichtige, in Polyester mit Aufdruck gekleidete Leute, die ihre Kinder im Buggy Red Bull-Imitate trinken lassen und ab und zu aus Langeweile ohrfeigen.
Einige Literaturkritiker haben Anke Stelling, die selbst im Prenzlauer Berg lebt und Teil einer Baugruppe war, Lamoyanz vorgeworfen und die Probleme der einstigen Prenzlauer Bergbohem als Luxusprobleme bezeichnet. Wie reagiert die Autorin auf diesen Vorwurf?
Ich bin ja große Verfechterin der Politik der ersten Person, also bei sich selbst zu gucken und zu gucken, ah ja, wie war das eigentlich bei mir und was bedeutet das dann? Und wie lässt sich das dann einordnen in die Entwicklung, in das große Ganze? Und deshalb nehme ich mir es auch heraus, eine Geschichte im Prenzlauer Berg anzusiedeln, obwohl ich natürlich weiß, dass das erstmal ganz viele Bilder hervorruft und auch Klischees, aber dann eben genauer hinzugucken, weil ich wohne hier und ich glaube, hier kann ich eben diese feinen Unterschiede auch ganz gut sehen.
Das große Ganze betrifft lange schon nicht mehr nur die Kulturschaffenden vom Prenzlauer Berg. Die Wohnungsfrage ist in allen Ballungszentren Deutschlands zur sozialen Frage geworden. War Berlin jahrzehntelang eine Stadt, in der ständig alle auf dem Sprung waren, herrscht derzeit eine Art Schockstarre. Der Mietmarkt sei regelrecht eingefroren, berichten eingesessene Makler. Wer kann, der bleibt heute, wo er ist. Die anderen müssen nach annehmbaren Lösungen suchen.
Diese Angst, die Resi hat, raus aus dem S-Bahn-Ring zu müssen, die greift ja eben auch was auf, was sie um sich rum auch wahrnimmt. Und da finde ich es auch so ein bisschen bigott zu sagen, ja, wieso, da ist es doch auch schön. Und ja, klar ist es da schön, aber man will vielleicht doch auch mal freiwillig irgendwas entdecken, wo es schön ist und nicht von anderen, die es jetzt aber gerade, wo man selber ist, eben doch noch ein bisschen schöner finden, dann da vertrieben werden. Also ich will mir schon auch nicht von anderen erzählen lassen, sei doch froh, dann hast du wieder Stoff.
Komm aus dem Club, war schön gewesen, stinke nach Suff, bin kaputt, ist ein schönes Leben. Steig über Schnapsleichen, die auf meinem Weg verwesen. Ich seh die Ratten sich satt fressen im Schatten der Dönerläden. Stapf durch die Kotze am Kotti, Junks sind benebelt, Atzen rotzen in die Gegend, benehmen sich daneben. Szene Schnösel auf, verzweifelter Suche nach der Szene. Gepierste Mädels, die wollen, dass ich Straßenfeger lese.
Also diese Stimmung der unbegrenzten Möglichkeiten, also praktisch so der amerikanische Traum auf Berlin bezogen, der Berliner Traum, dass man den leben konnte, das, glaube ich, hat sehr viel zu diesem Spirit beigetragen, der auch uns irgendwie künstlerisch beflügelt hat. Dieses Gefühl, sich ausprobieren zu können und nicht so sehr von diesen Sachzwängen abzuhängen, dass man eigentlich sehr viel arbeiten muss, um sich diese Freiräume überhaupt erkämpfen zu können. Und ich glaube, dass das gerade für die Lyrik, die ja sowieso eigentlich vollkommen antikapitalistisch ist und wo man nichts mit verdienen kann, dass die da sehr von profitiert hat. Das Hoch dieser Gegenwartslyrik, deutschsprachige Gegenwartslyrik, das haben wir, glaube ich, den niedrigen Mieten in Berlin zu verdanken.
Jan Brandt kam Ende der 90er Jahre aus Ostfriesland nach Berlin. In seinem Buch »Ein Haus auf dem Land, eine Wohnung in der Stadt« beschreibt er seinen Umzug damals als Flucht. Zu Hause, da dominierten in den 80er Jahren bundesrepublikanische Satuiertheit gepaart mit Langeweile. Berlin hingegen versprach einen unkonventionellen Lebensstil auf den Ruinen von Faschismus und Kommunismus. Eine Art Kapitalismus-Light oder gar die Befreiung vom bundesdeutschen Kapitalismus schien hier noch lange nach 1989 möglich. Jan Brandt schildert die Anfänge einer jungen Lyrikszene, aus der unter anderem der spätere Büchner-Preisträger Jan Wagner hervorgegangen ist. In den Ostberliner WGs veranstaltete man Lesebühnen, gründete Zeitschriften und schrieb natürlich selbst.
Daniela Seel. Wir hatten uns eingerichtet zwischen Häuserfronten im Wundbrand, Grind der Alleen, Granatsplitter-Souvenirs für Familienbesucher aus Westdeutschland, wie es immer noch hieß, im Jargon, mit ihren Erinnerungsfrakturen aus dem letzten verlorenen Krieg.
Jan Wagner. Ein Schlachthof im Zwielicht. Davor zwei Beine, das bin ich, und laufe senkrecht gegen den Himmel an in eine Stadt, die düster im Erbrechen, noch in der letzten Zuckung, nicht verreckend, immer denselben, den inwendig gelernten Namen trägt, Berlin.
Im Jahr 2016, nach zahlreichen Umzügen vom Ostteil der Stadt zurück in den Westen, nach Kreuzberg und Neukölln, erhält Jan Brandt eine Eigenbedarfskündigung. Panisch erkennt er, dass ein weiterer Umzug nicht mehr so einfach möglich ist. Die Preise sind explodiert. Die gewohnte Mobilität, auch der Berliner Autorenszene, hatte ein marktnatürliches Ende genommen. Mit unerbittlicher Akribie und im nüchternen Reportagestil schildert Brandt seine irrwitzige Wohnungssuche in Berlin. In einer Stadt, die er jetzt nicht mehr wiedererkennt. Dadurch in Aufruhr geraten, verfällt er auf die Idee, seinem Vermieter nachzustellen. In einer der längsten Straßen Neuköllns.
Als ich mich zum vierten Mal in die Wieserstraße begab, regnete es in Strömen. Ich beschloss, mich diesmal auf das Haus Ecke Fulda-Straße zu konzentrieren, weil ich da nicht draußen stehen musste, sondern in einem Café sitzen konnte, ganz bequem am Fenster. Die Markise war über den Bürgersteig heruntergelassen, Dutzende daran befestigte LED-Lampen erhellten die Stühle und Tische darunter. Auf einer Kreidetafel neben der Tür stand, ich mochte es kaum glauben, Bäckerei und Sie-Café. Ein Name, den ich eher in der Schwarzkopfstraße vermutet hätte, an der neuen Zentrale des Bundesnachrichtendienstes. Ich sah mich schon umgeben von Spionen und Detektiven, die ihren eigenen Aufträgen nachgingen, Tee und Kaffee trinkend, schweigend in sich gekehrt, jedes Gespräch über die wahren Beweggründe unseres Hierseins vermeidend.
Jan Brandt ist hier, um seinem Vermieter, einem gewissen Herrn Thiel, aufzulauern. Der behauptet, derzeit beengt mit Frau und Kind irgendwo auf der Weserstraße zu wohnen und deshalb dringend umziehen zu müssen.
Unter der Markise saßen drei Bauarbeiter und rauchten, und drinnen wartete ein Haufen Schulkinder vorm Tresen auf Cola und Schlickersachen und Sesamringe. Ich reihte mich in die Schlange ein, bestellte einen grünen Tee und setzte mich auf einen der Barhocker ans Fenster. Da es draußen dämmerte und die Lampen hinter mir den Raum erleuchteten, sah ich mich in der Scheibe gespiegelt und kam mir, mich selbst betrachtend, unendlich dumm vor. Wie, fragte ich mich, war ich bloß hier hineingeraten, in diese Situation? Sollte ich die Eigenbedarfskündigung nicht aussitzen, auf die Räumungsklage warten, auf Verständnis des Gerichts hoffen? Aber was, wenn Thiel trotz aller Bedenken recht bekam? Wo sollte ich dann hin? Wie sollte ich von einem Tag auf den anderen eine Wohnung finden, wenn mir das nach monatelanger Suche schon nicht gelungen war?
Die ganzen Wohnungsbesichtigungen, die waren auf jeweils eigene Weise schräg und demütigend zugleich und mündeten alle in dem gleichen Fazit, dass ich nicht mehr willkommen bin hier und dass ich keine Wohnung kriege, weil die Konkurrenz einfach zu groß geworden ist. Wir standen teilweise mit 200-300 Leuten bei Wohnungsbesichtigungen, bei öffentlichen, oder wenn ich alleine da war, dann war es immer so, dass es doch einen Haken gab und ich lange Zeit nicht verstanden habe, worin dieser Haken denn jetzt bestehen könnte, bis ich irgendwann gemerkt habe, es muss wohl daran liegen, dass ich Freiberufler bin.
Dann sieht Jan Brandt eine Annonce im Internet. Der ostfriesische Gutshof seines Urgroßvaters, längst nicht mehr in Familienbesitz, soll abgerissen und durch ein altersgerechtes Mehrfamilienhaus ersetzt werden. Der Bauunternehmer heißt unglaublicherweise wie ein nicht ganz unbekannter Schriftstellerkollege, Uwe Tellkamp. Jan Brandt verfällt jetzt in blinden Aktionismus. Er will das Haus retten, ein Literaturhaus darin einrichten, eine Künstlerresidenz, ein Archiv, eine Bibliothek, ein Heimatmuseum.
Wie Fitzcarraldo aus Werner Herzogs Film, der im peruanischen Dschungel ein Opernhaus eröffnen will und sogar ein Schiff über den Berg ziehen lässt, damit sein Traum Wirklichkeit wird. Ich, der Fitzcarraldo von Ostfriesland.
Uwe Tellkamp ist bereit, Jan Brandt die Immobilie für 250.000 Euro zu überlassen. Als dem Enthusiasten aber auffällt, dass er noch einmal so viel in die Renovierung des Anwesens stecken müsste, kapituliert er. Zuvor hat er einen Bankberater, einen Bauingenieur, die Denkmalbehörde, den Bürgermeister, seine Familie, seinen Freundeskreis und andere potenzielle Investoren eingeschaltet. Erst bei der Niederschrift der Ereignisse wird ihm klar, die sozialen Erosionsprozesse, die ihn aus der Stadt vertrieben haben, machen auch vor dem Land nicht Halt. Die gesellschaftliche Mitte hat sich aufgelöst, so scheint es. Kaum ein Einzelhandel oder Handwerksbetrieb hat die Wende ins 21. Jahrhundert überlebt. Niemand hat die Kraft, Traditionen zu pflegen. Der Abriss des Hofs gilt Brandt als Symptom einer Geschichtsvergessenheit.
Das ist aber natürlich so ein umfassender sozialer Bruch. Also das Gefühl, dass man es aus eigener Kraft nicht mehr schaffen kann, egal wo, ob man jetzt auf dem Land lebt oder in der Stadt. Das ist, glaube ich, so diese fundamentale Erschütterung, die ich ja eben erlebt habe und die sich eben in diesem Immobilienthema manifestiert, dass man das Leben nicht mehr selber gestalten kann, dass wir das nicht mehr in der Hand haben, sondern dass wir eigentlich ein Spielball größerer Mächte sind. Und das führt natürlich zu so einem Ohnmachtsgefühl. Und ich glaube, daraus resultiert auch viel von dem Frust, woraus sich die AfD nähert.
Frust gibt es auch im ländlichen Brandenburg. Seit Jahren ein beliebtes Ziel für Wochenendpendler, die irgendwo eine alte Scheune renovieren. Dauernd dort wohnen wollen nach wie vor die wenigsten. Die Filmemacherin Lola Randl hat vor 10 Jahren den Schritt gewagt. Sie ist damals schon aus Kostengründen nach Gerswalde nordöstlich von Berlin gezogen, wo sie mit 2 Kindern, ihrem Mann, ihrer Mutter und vielen Kreativarbeitern ihrer Generation lebt. Unter anderem wurde so die alte Schlossgärtnerei der Familie von Arnim neu belebt. Es gibt ein japanisches Café in Gerswalde, eine Galerie, eine Herberge und ziemlich viele Städter voller Tatendrang. Über all das hat Lola Randl eine Enzyklopädie des Landlebens geschrieben. Der große Garten ist verfasst wie ein Tagebuch in Echtzeit, in dem alles, was das Leben auf dem Land so mit sich bringt, mit ernsthaftem Unernst beschrieben wird. Ihr literarisches Debüt, das auf der Longlist des Deutschen Buchpreises 2019 stand. In ihm werden die drängenden Sinnfragen unserer Zeit gestellt.
Am Feldrand steht ein Stadtmensch und schaut auf das weite Feld hinaus. Hier hätte er gern ein Haus, denkt sich der Stadtmensch. Es kann auch ein ganz einfaches Haus sein. Es ist ihm ohnehin alles zu viel. Deswegen ist er ja hier. Er hatte von der Leere und den wunderschönen Hügeln gehört und dann lag er abends in seinem Bett in der Stadt und hat sich vorgestellt, wie er hinausfahren würde in die Leere und wie die Leere ihn dann heilen würde. Die Leere soll ihn heilen von der Fülle, wegen der er sich so leer fühlt. Er überlegt kurz, ob er den Satz aufschreiben sollte, ob es vielleicht ein toller Satz ist. Aber er lässt es absichtlich sein. Die Fülle bedeutet ihm nichts mehr und er sehnt sich nach der Bedeutung zurück.
Gerswalde wird in Lola Randls Buch zum sozialen Experiment. Aus Geldmangel, aber auch aus Überdruss an der immer voller werdenden Stadt war sie einst hierher gekommen. Damals musste in einer nicht gerade blühenden Landschaft alles neu aufgebaut werden. Jetzt fragt sie sich, wie kann es gelingen, die Annehmlichkeiten des Stadtlebens aufs Land zu transferieren, ohne die Annehmlichkeiten des Landes damit zu ruinieren? Wie kann dort, wo es kaum Arbeit gibt, dennoch ein gesundes Gemeinwesen entstehen? Wie können die Alteingesessenen mit den Zugezogenen zurechtkommen? Und wie kann man dem ganz Fremden offen begegnen? Zum Beispiel den Rechtswählern im Dorf, mit denen sich der zugezogene Städter nicht identifiziert.
Ich glaube irgendwie, dass der einzige Weg nur darüber führt, dass man sich sieht in seiner Unterschiedlichkeit oder dass man den Kontakt zueinander hat. Also ich glaube jetzt niemand, dass wir die AfD so richtig bekehren können, aber da dann wieder wegzugehen und dass nur die gleichen Gruppen sich angleichen, also dass sie sich so zusammentun, ist auch nicht so gut. Die Verschiedenen müssen sich schon trauen, irgendwie miteinander Kontakt aufzunehmen, was natürlich nicht leicht ist, aber das ist ja auch das Anstrengende an dem Dorf, dass du eigentlich dein Verschiedensein und deinen Unterschied aushalten musst und auch sozusagen die Ängste des anderen auch aushalten musst irgendwie und die spürst du auch sofort. Deswegen ist auch jede Begegnung irgendwann im Dorf, auch wenn man sich nur grüßt oder auch nicht grüßt, schon anstrengend und ist was. Und ich bin dann auf einmal so erleichtert, wenn ich dann hier in der Stadt durch die U-Bahn und so gehe und alles ist wurscht und egal und wie anders der andere denkt, das ist überhaupt kein Thema.
Die Mechanismen des Marktes machen letztlich auch vor einem brandenburgischen Dorf wie Gerswalde nicht halt. Denn auch wenn man sich in einer konsumfreien Zone wähnt oder in einer Nachhaltigkeitsutopie, schleppt der zugezogene Stadtmensch den Kapitalismus wie ein Fangnetz hinter sich her. In Gerswalde ist vor ein paar Jahren eine stürmische Immobilienkonjunktur ausgebrochen. Immer mehr Städter finden es attraktiv, in der Nähe anderer Städter einen Landsitz zu erwerben, trotz der strukturschwachen Gegend und trotz der fehlenden Perspektiven auf dem Land. Wer hier nicht dauerhaft wohnt, den stört das nicht. Gerswalde ist zu einer eskapistischen Großstadtfantasie geworden. Lola Randl beobachtet das, was sie mit hervorgerufen hat, heute mit skeptischem Interesse.
Im letzten Jahr hat ja leider Instagram unseren Garten so erobert. Also wir haben jetzt so eine 7-köpfige Artischocke, die so ein Instagram-Star ist. Und dann Wochenende sind quasi Trauben von Instagrammern um diese Artischocke, die sich oder nur die Artischocke in verschiedenen Winkeln, und die wurde auch schon 1000 Mal gepostet. Und dann gibt es noch so ein paar andere Sternchen in dem Garten, und es ist ja auch kapitalistisch. Also dorthin zu reisen wieder, um dort selber noch ein Foto von der Artischocke zu machen, naja, da wäre ich erstmal noch gar nicht drauf gekommen, dass das auch eine weitere Form des Kapitalismus ist. Aber es ist schon sehr die Frage, wie wir dem entkommen wollen können.
Unter dem Lemma Garten verzeichnet die Enzyklopädie:
Einen Garten legt man an, um einen Ertrag zu erwirtschaften, sich zu ernähren, sich zurückzuziehen, sich zu entspannen oder auch aus therapeutischen Gründen. Der Garten als Therapeut kann einen beschäftigt halten. Und man kann sich ein Beispiel nehmen an den Pflanzen und Tieren, die gar nicht so viel grübeln. Und er kostet vergleichsweise wenig.
Weniger grübeln wollte auch Jan-Peter Bremer. Er wohnt noch immer mit seiner Frau in der Kreuzberger Wohnung, die in seinem Roman »Der amerikanische Investor« teuer renoviert werden sollte. Tatsächlich wurde dann auf grundnachbarschaftlich geführter Gegenwehr moderat modernisiert. Der alte Kohleofen blieb drin. Und wer in Jan-Peter Bremers riesiger Wohnung steht, versteht, dass dieser einst bedrohte Familien- und Schreibort zu einem Ort der Literatur werden musste. Die Kinder der Familie Bremer sind inzwischen ausgezogen. Nun sitzen zwei nicht mehr junge Erwachsene in einer viel zu großen Wohnung und können sich nicht verkleinern. Zu teuer. Dann kam die sogenannte Flüchtlingskrise. Jan-Peter Bremer hatte gerade angefangen, in einem Sprachcafé in Moabit zu arbeiten. Dort lernte er ein paar syrische Ärzte kennen.
Der eine war auf einmal wohnungslos. Und dann hat er gefragt, ob ich wüsste, wo er wohnen konnte. Und weil unser Sohn gerade auszog, habe ich gesagt, komm doch zu uns. Und es war schon sehr interessant, mit einem sehr muslimischen Mann seine Zeit zu verbringen irgendwie und nur ein Badezimmer zu teilen. Und in dem Trakt hinten, da sind vor allen Dingen meine Frau und meine Tochter meistens, die da wohnen. Und das war für ihn immer so, wie als wenn ein Vampir durch den Kreuzgang gehen muss, weil er solche Angst hatte, da Blicke hinzuwerfen. Aber wir haben uns sehr viel unterhalten, und schließlich kam dann noch ein zweiter Arzt, der dann auch bei uns gewohnt hat. War mir ganz wichtig zu sagen, aha, da schreibe ich jetzt auf keinen Fall drüber, dann lerne ich ja den Menschen gar nicht kennen. Und trotzdem hat das mein Denken auf eine gewisse Art und Weise wieder sehr, sehr bereichert, sodass ich auch über diese Begegnungen hier wieder ins Arbeiten gekommen bin. Wenn diese Wohnungsbedrohung ein Begleitumstand war, man kann auch auf Begleitumstände zugehen.
Die Wohnungsfrage ist nicht mehr nur Begleitumstand der deutschen Gegenwartsliteratur, sondern längst auch ihr Thema. Jan-Peter Bremer, Anke Stelling, Jan Brandt, Lola Randl und viele weitere Autoren gehen auf je eigene Weise der Frage nach, wie und wo wir künftig leben wollen. An den Entwicklungen in der Stadt Berlin lässt sich zeigen, welche gesellschaftlichen Freiräume auf dem Spiel stehen. Es sind auch die Freiräume von Künstlern und Autoren, deren Produktionsbedingungen, die günstigen Lebenshaltungskosten, bedroht sind. Nicht jeder ringt der Situation auf dem Wohnungsmarkt einen Bestseller ab.
Also ich finde, der politische Kampf darf nicht aufhören, und diese schreckliche Alternativlosigkeit, und so ist es halt, und der Markt bestimmt's, und dann gucken alle danach und sitzen entweder völlig verschreckt eben in ihren gerade noch bezahlbaren Wohnungen oder lassen sich eben von diesen Umständen alles bestimmen und damit auch wirklich ihre ja doch vielleicht auch auf 80 Jahre begrenzte Lebenszeit versauern. Damit kann man sich nicht abfinden. Also das ist schwierig und mühsam, aber ich glaube, ich wünsche Berlin, dass es nicht so endet wie London oder Paris.